NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Donnerstag, dem 3. Oktober, ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Vollendet ist sie noch nicht, die deutsche Einheit, auch nach 34 Jahren nicht. Das hat Bundeskanzler Scholz heute beim Festakt zum Einheitsfeiertag in Schwerin noch einmal deutlich gemacht. Aber Scholz hat den rund 450 Gästen im Mecklenburgischen Staatstheater auch in Erinnerung gerufen, welche Herausforderungen Ost und West seitdem überwunden haben und auch welche Opfer diejenigen gebracht haben, die für ein Ende der SED-Diktatur auf die Straßen gegangen sind und die nach 1990 mit gewaltigen Umbrüchen bis tief hinein in die persönlichen Biografien fertig werden mussten. Menschen, deren Leistungen sichtbarer werden müssen, genau wie die Erfolgsgeschichten, auf die die ostdeutschen Länder stolz sein können. Das hat besonders Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Emanuela Schwesig hervorgehoben. Die Ostdeutschen hätten mehr in die Einheit eingebracht als Ampelmännchen und Rotkäppchensekt. Stefan Ludmann war beim Festtag dabei.
Die Gastgeberin, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin und Bundesratspräsidentin Schwesig, erinnerte an die Errungenschaften der friedlichen Revolution 1989. In Frieden, Freiheit und Demokratie vereint zu leben, sei ein großes Glück. Schwesig würdigte die Leistungen der Menschen in Ostdeutschland und kritisierte andauernde Belastungen. Der Osten, sagte sie, bleibe anders, auch wegen niedriger Löhne und geringerer Vermögen.
Für die meisten Menschen in den westdeutschen Ländern änderte sich durch die deutsche Einheit nicht viel. Aber für uns Menschen in Ostdeutschland, für unsere Familien, veränderte sich hingegen fast alles. Und es ist angesichts dieser Erfahrung nachvollziehbar, dass die Sorge, das Erreichte könne wieder verloren gehen, in Ostdeutschland ausgeprägter ist.
Schwesig verlangte beim Blick auf Ukraine-Krieg, Klimawandel und Migration ein gemeinsames Anpacken.
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Politik nicht vom Dauerstreit, sondern vom gemeinsamen Bemühen um die beste Lösung geprägt ist. Und auch heute sind sich die Menschen in Deutschland in vielen Punkten einig. Marktwirtschaft ja, aber sozial abgefedert. Zuwanderung ja, aber humanitär geordnet und gekoppelt an Integrationsbereitschaft. Klima- und Umweltschutz ja, aber machbar für alle.
In seiner Festrede schlug Bundeskanzler Scholz nachdenkliche Töne an. Vollendet im Sinne von perfekt oder makellos sei die deutsche Einheit natürlich nicht, sagte der Regierungschef. Der Kanzler sprach von Verstimmungen in Ostdeutschland und politischen Besonderheiten. Es sei verhängnisvoll, sagte er, dass ein Drittel sich für autoritäre und nationalradikale Politik entscheiden würde. Gemeint war die AfD.
Aber an eines will ich heute deutlich erinnern. Die ganz große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger überall in Deutschland steht ganz fest auf dem Boden unserer freiheitlichen Ordnung. Das sind die Vernünftigen und Anständigen. Das sind die, die nicht nur motzen, sondern anpacken für unser Land.
Scholz rief dazu auf, keine völlige Angleichung des Ostens an den Westen zu erwarten. Schließlich verlange auch niemand, dass Dithmarschen so werde wie Dortmund.
Die Vorstellung, die deutsche Einheit wäre dann vollendet, wenn der Osten irgendwann einheitlich exakt so ist wie der Westen, wo es doch diesen einen einheitlichen Westen gar nicht gibt. Diese Vorstellung hilft uns im vereinten Deutschland tatsächlich nicht mehr weiter. Unsere innere Vielfalt ist kein Defizit, sie ist eine besondere Stärke unseres Landes.
Der Festakt, moderiert von Tagesthemen-Moderatorin Jessie Wellmer und ihrem NDR-Kollegen Andreas Kuhlage, ging schwungvoll mit viel Musik zu Ende. Den Schlusspunkt setzte die Nationalhymne. Draußen wartete das große Bürgerfest, das auch morgen noch einlädt. Höhepunkt ist am Abend ein Roland-Kaiser-Konzert auf dem Alten Garten in Schwerin. Dort, wo sich vor 35 Jahren Menschen versammelten, um friedlich gegen die SED-Diktatur zu protestieren.
Stefan Ludmann über den Festakt zur deutschen Einheit in Schwerin. Aber wie steht es um die Harmonie nun zwischen Ost und West 34 Jahre nach der Einheitsfeier? Wie nehmen sich Ost- und Westdeutsche gegenseitig wahr? Was trennt einander und worin ist man sich einig? NDR fragt, das Meinungsbarometer für Norddeutschland hat danach gefragt und rund 22.000 Teilnehmende haben bei der nicht repräsentativen Umfrage mitgemacht. Und der überwiegende Teil, sowohl in Ost als auch in West, ist voll und ganz oder zumindest zufrieden mit der Einheit.
Ich muss dann häufig daran denken, dass die Wende genauso alt ist wie ich und ich es ja gar nicht anders erlebt habe. Für mich ist es normal, dass es ganz Deutschland gibt.
Barbara ist 34, lebt in Lüneburg. Den Feiertag erlebt sie vor allem als Politikerauflauf im Fernsehen. Die ehemalige innerdeutsche Grenze lernt sie erst als jugendliche Touristin kennen. Genau wie die Haltung vieler Westdeutscher gegenüber dem Osten.
Ich glaube, ein großes Vorurteil ist eben, dass alle Menschen in den östlichen Bundesländern rechtsextrem sind. Ich glaube, ein weiteres Vorurteil ist, dass viele Menschen in den östlichen Bundesländern über ihre Umstände ganz doll jammern und da angeblich nichts dran ist.
Grundloses Jammern? Werner aus Hahnenklee, 87, sieht das so.
Ich denke, die Ostdeutschen sollten sehr glücklich sein und zufrieden über die deutsche Einheit.
Genau an diesem Punkt hebt nicht nur Ina die Stimme. Die 35-Jährige lebt seit 2 Jahren in Basinghausen. Sie kommt aus Ostbrandenburg, wo ihre Familie immer noch lebt.
Das ist natürlich schlecht für diejenigen Leute, die davon betroffen sind. Ne? Wenn man ihnen sagt, dass alles, was in den letzten 40 Jahren, also ne, vor der Wende war, dass das alles schlecht war. Denn das war es ja nun mal nicht.
Mandus ist 19 und schon mitten in einen deutsch-deutschen Alltag geboren. Aber seine Mutter kommt aus Thüringen und das fordert ihn auch 2024 immer mal wieder heraus.
Dann höre ich tatsächlich auch unter meinen Freunden, in meinem Freundeskreis auch immer mal wieder, ja, die Ossis, dass da eben gewisse Vorurteile über die Menschen aus dem Osten hervorkommen, wo ich dann auch gern mal unterbreche und sage, sorry, der Hälfte meiner Familie kommt auch aus dem Osten und guck mich bitte an, ich bin nicht irgendwie so ein Hinterwäldler.
Felix aus Basinghausen hat im vorpommerschen Torgelow eine Ausbildung und interessante Erfahrungen gemacht.
Die Offenheit fehlt so ein bisschen, also da überhaupt irgendwie Fuß zu fassen als, ich sag mal, Außenstehender ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn man dann irgendwie akzeptiert wurde, dann war das auch alles sehr, sehr herzlich immer. Und ist es bis heute.
Insgesamt sind über 2/3 ganz zufrieden mit dem Stand der deutschen Einheit. Ein Herabschauen der Wessis auf die Ossis will eine gute Hälfte heute nicht mehr erkennen. Silke aus Göttingen ist zweifache Mutter. Sie kommt ursprünglich aus Thüringen.
Meine Kinder haben mich gerade neulich gefragt, ob ich denn auch so eine Erfahrung gemacht hätte, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, ich wäre abgewertet worden, weil ich aus dem Osten bin. Ich persönlich habe diese Erfahrung nicht gemacht.
Aber viele NDR-Frag-Teilnehmer sehen große Unterschiede zwischen Ost und West bei der politischen Orientierung. Ina aus Brandenburg.
Für mich ist es halt schade zu sehen, was aus meinem Heimatbundesland jetzt gerade so wird.
Die gebürtige Erfurterin Silke lebt heute in Göttingen. Sie sieht auch eine Mitverantwortung der Medien für einen Abbau von Vorurteilen und mehr Verständnis zwischen Ost und West.
Ja, das ist ein Problem, glaube ich, im Journalismus. Weil man lebt vielleicht schon zum Teil davon, dass man halt auch Zuspitzungen hat und dass man auf Probleme verweist. 30% haben die AfD gewählt. Das heißt aber auch, dass 70% die AfD nicht gewählt haben. Solche Seiten mehr zu stärken und auch darüber zu berichten, das wäre schon eine gute Idee.
Die 35-jährige Barbara aus Lüneburg kann das vor allem mit Blick in die Zukunft nur unterstützen.
Politisch habe ich das Gefühl, driften diese beiden Regionen im Moment stärker auseinander, sodass eigentlich immer mehr Arbeit getan werden müsste.
Andreas Sorgenfrei hat Stimmen zur Befragung zum Tag der deutschen Einheit zusammengetragen. Und die ausführlichen Ergebnisse, die finden Sie im Netz unter ndr.de/ndrfragt. Und dort gibt es auch Infos dazu, wie Sie bei künftigen Umfragen mitmachen können. Gestern Abend hat das jüdische Neujahrsfest begonnen. Für Gläubige ein Fest des Gebets, des Innehaltens, des Bilanzziehens und auch des Vergebens. Aber auch ein Fest, das man gemeinsam feiert. Überschattet wird dieses Neujahrsfest aber natürlich von den Ereignissen der vergangenen Tage. Vom massiven Raketenangriff des Iran auf Tel Aviv und andere israelische Städte am Dienstag. Von den verschärften Kämpfen an der israelisch-libanesischen Grenze. Und natürlich auch vom Jahrestag des Schwarzen Schabbat, dem 7. Oktober, als Hamas-Terroristen vor einem Jahr über israelische Städte und Siedlungen herfielen. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Was überwiegt da gerade bei den Menschen, die dieses Fest im Moment feiern? Die Sorge und die Angst vor dem neuen Jahr oder die Hoffnung, dass sich die Lage dann doch irgendwie mal bessern und beruhigen könnte?
Also es ist auf jeden Fall kein fröhliches Fest. Viele Menschen, mit denen ich hier rede, die sagen, hoffentlich wird das neue Jahr besser. Das ist eine große Hoffnung hier der Menschen. Auf der anderen Seite weiß man, man ist jetzt hier in einem Krieg und der dauert auch länger, als alle hier eigentlich erwartet hatten. Der Krieg in Gaza ist noch nicht vorbei. Im Libanon läuft der Krieg. Jetzt gibt es die Bedrohung und möglicherweise eine weitere Eskalation mit dem Iran. Also da steht den Menschen noch einiges bevor und das prägt auch diese Feierlichkeiten. Gestern war trotzdem Stau, weil viele Menschen rausgefahren sind hier in Tel Aviv aus der Stadt und zu ihren Verwandten aufs Land. Da ist man dann doch mit den Familien zusammen, aber das ist weniger fröhlich, als es in normalen Jahren der Fall ist.
Schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen mal. Seit knapp 2 Wochen geht die israelische Armee ja verstärkt gegen Hisbollah-Stellungen im Libanon vor. Vergangene Nacht wurden nun Ziele in der Hauptstadt Beirut angegriffen. Jetzt ruft die Armee die Menschen im Libanon auf, eine etwa 60 Kilometer breite Zone hinter der Grenze zu verlassen. Ist das der Beginn eines noch größeren Militäreinsatzes?
Also es ist immer schwer zu sagen, was hier der Beginn von was ist, aber auf jeden Fall ist es so, dass dieser Militäreinsatz im Libanon ausgeweitet wird. Die israelischen Truppen lassen nicht nach. Man hat ja gezielt Beirut angegriffen, die Führungsspitze der Hisbollah. Da hat man viele Leute getötet, die wichtig sind in der Führung dieser Organisation. Man hat immer wieder auch schon seit einem Jahr fast Luftangriffe geflogen auf Ziele der Hisbollah. Und jetzt hat man eben mit Bodentruppen den Einsatz begonnen. Und tatsächlich ist das Gebiet größer, als man gedacht hatte. Das ist jetzt bis zu einem Fluss, etwa 60 Kilometer im Norden, ein Gebiet, was man da in den Blick nimmt, da sollen sich Menschen in Sicherheit bringen oder das Gebiet möglicherweise verlassen. Das ist das, was Israels Armee jetzt angeordnet hat. 25 Dörfer sollen evakuiert werden erstmal. Das heißt, die Truppen gehen da massiv rein. Die haben vor, tatsächlich da die Hisbollah zu bekämpfen und sie wegzubringen von der Grenze. Und dieses Gebiet ist groß.
Sie haben eben die Sorge erwähnt, dass sich dieser Konflikt noch mehr ausweiten könnte, nämlich auf eine Auseinandersetzung mit dem Iran. Direkt nach dem iranischen Raketenangriff von Dienstag hat Ministerpräsident Netanyahu ja Vergeltung angekündigt. Wie hitzig oder wie öffentlich wird denn die Debatte darüber gerade in Israel geführt?
Also eine richtige öffentliche Debatte gibt es eigentlich gar nicht, weil man hier zu sehr in dieser Logik Schlag und Gegenschlag, Auge um Auge, Zahn um Zahn steckt. Man meint, dass wenn Israel getroffen wird, das war ja bei diesem Raketenangriff so, das war ein heftiger Schlag, obwohl es keine großen Schäden gab, aber das war ein wichtiger Angriff, dass Israel dann umso härter zurückschlagen muss. Das ist die Logik, die hier auch viele Menschen in Israel verinnerlicht haben und die sagen, naja, natürlich muss es darauf eine Reaktion geben. Das wird gar nicht in Frage gestellt. Auf der anderen Seite, naja, wenn man dann mit Leuten redet, die kritisch darüber nachdenken, die wissen natürlich, dass das nicht in die Deeskalation führt, sondern im Gegenteil dann wieder eine Reaktion aus dem Iran provozieren könnte und dass dann möglicherweise auch ein richtiger Krieg, eine direkte Konfrontation mit dem Iran bevorsteht. Das wird hier befürchtet, denn Iran gilt als der tatsächlich größte Gegner Israels hier in der Region und eine direkte Konfrontation wollte man bisher vermeiden.
Heute hat sich US-Präsident Biden dazu geäußert, einen Angriff auf die Nuklearanlagen des Iran lehnt er ab. Aber wie viel Druck und Einfluss können die überhaupt vor diesem Hintergrund auf die israelischen Überlegungen für einen Gegenschlag nehmen?
Na, die USA sind doch eigentlich ziemlich schwach. Das muss man aus den letzten Monaten eigentlich wissen, dass die USA versucht haben, Druck auszuüben, dass der Krieg in Gaza endlich endet. Viele Vermittlungsversuche gab es dort. Die Regierung Netanyahu hat den Krieg in Gaza bis heute nicht beendet. Der geht weiter. Und dann ging es auch darum, natürlich wollten die USA keine Eskalation mit der Hisbollah. Auch dagegen haben sie sich gewendet. Aber die Eskalation ist jetzt im vollen Gange und das geht noch weiter. Das ist etwas, das die USA auch gemerkt haben. Man hat offenbar nicht den Druck auf die israelische Regierung von Benjamin Netanyahu. Und er weiß natürlich auch, dass die USA im Wahlkampf sind, dass da auch die heftigen Reaktionen nicht ausfallen, weil die USA gerade in dieser Wahlkampfphase mit sich selbst beschäftigt sind. Insofern würde ich noch nicht sicher sagen, dass ein Angriff auf die Nuklearanlagen nicht erfolgt, weil die USA das sagen. Das ist immer noch möglich. Und die Erfahrung der letzten Wochen und Monate hat eigentlich gezeigt, dass Israel dann doch immer auf eigene Rechnung operiert, weil man sich im Zweifelsfall sicher sein kann, wenn Israel angegriffen wird, dann sind die USA doch wieder da. Und vor allem die USA liefern weiter die Waffen, die Israel braucht, um seine Angriffe durchzuführen.
Einschätzungen von Jan-Christoph Kitzler. Mit mehr als 100 Drohnen hat Russland in der Nacht zum Donnerstag wieder Ziele in der Ukraine angegriffen. Wohnhäuser, aber vor allem auch Stromleitungen und Umspannwerke waren betroffen. In der Region Odessa fiel der Strom für rund 5000 Haushalte aus. Im Gebiet Donetsk in der Ostukraine ist die Wasserversorgung für mehr als 200.000 Menschen zusammengebrochen. Ob und wann sie wieder in Gang gebracht werden kann, weiß kein Mensch. Alltag in der Ukraine sozusagen, nach mehr als 2 Jahren Angriffen auf das Land. Und auch das ist die Lage, mit der sich der neue NATO-Generalsekretär Rutte konfrontiert sah bei seinem Antrittsbesuch heute in Kiew.
And it was important to me that I come to Ukraine.
Für mich war es wichtig, zu Beginn meines Mandats in die Ukraine zu reisen, um den Menschen in der Ukraine deutlich zu zeigen, dass die NATO an der Seite der Ukraine steht. In der Ukraine wird Rutte von vielen aufgrund seiner langjährigen Erfahrung geschätzt. Denn auch für den ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten habe der Krieg gegen die Ukraine schon 2014 begonnen, argumentieren viele Beobachter. Damals, vor 10 Jahren, schossen russische Truppen das Passagierflugzeug MH17 über der Ostukraine ab. 298 Menschen wurden dabei getötet, die meisten von ihnen niederländische Staatsbürger. Seine umfangreiche politische Erfahrung lässt mich hoffen, dass er in der Lage sein wird, die NATO zu konsolidieren. Denn in diesem See der weißen Schwäne gibt es auch ein hässliches Entlein wie Ungarn, mit dem man irgendwie Kontakt knüpfen oder Mechanismen finden muss, um seine Position bei der Unterstützung der Ukraine zu beeinflussen. Das sagt der politische Beobachter Olle Lisny im ukrainischen Fernsehen. Für die Ukraine hat eine schnelle NATO-Mitgliedschaft Priorität. Nur so könne sich das Land vor einem zukünftigen Angriff Russlands schützen, sind viele Menschen in der Ukraine überzeugt. Das betont auch Volodymyr Zelensky am Mittag auf einer Pressekonferenz. Bezüglich der NATO konzentrieren wir uns jetzt vor allem darauf, eine Einladung zu erhalten. Das ist ein sehr wichtiger Schritt und schwer zu erreichen. Wir konzentrieren uns auf das Ergebnis und werden alles tun, um es zu erreichen. Die Ukraine sei einer NATO-Mitgliedschaft noch nie so nah gewesen, betont Mark Rutte. Neben noch ausstehenden Reformen im ukrainischen Militär ist es aber vor allem der aktive Krieg mit Russland, der eine schnelle Aufnahme verhindert. Ich denke, der Tag wird kommen, an dem die Ukraine ein vollwertiges Mitglied der NATO sein wird. Und lassen Sie mich eines klar machen: Russland hat in dieser Frage kein Mitspracherecht und kein Veto.
Rebecca Barth berichtete aus Kiew. Und während die Ukraine auf eine kraftvollere Unterstützung der NATO-Partner drängt, haben heute in Berlin mehrere tausend Menschen ein Ende der Kämpfe gefordert. Ein Bündnis verschiedenster Gruppen hatte dazu aufgerufen und bekam Unterstützung von einer Reihe prominenter Politikerinnen und Politiker, wie etwa Sarah Wagenknecht vom BSW oder von SPD-Außenexperte Ralf Stegner. Hendrik Schröder war bei der Demo in Berlin dabei.
Von 10.000 Teilnehmern spricht die Berliner Polizei, 30.000 sagen die Veranstalter, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Plakate wurden in die Höhe gereckt, auf denen stand unter anderem Frieden mit Russland jetzt, alles andere ist Selbstmord. Auch die Abschaffung der NATO wurde auf Plakaten gefordert oder die DDR als das bessere Deutschland bezeichnet. Die Demonstrierenden kamen teils mit Reisebussen aus dem ganzen Land.
Wir sind für Frieden, gegen Waffenlieferungen, Friedensverhandlungen. Was da?
Also ich empfinde das schon so, dass im Moment nur auf Eskalation gesetzt wird und das ist aus meiner Sicht sehr gefährlich.
Frieden sollte für jeden Menschen auf dieser Welt eine der höchsten Prioritäten sein, denn wir alle profitieren vom Frieden und es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen.
Viele Fahnen von kommunistischen Parteien wurden geschwenkt, auch Regenbogenfahnen und Flaggen mit weißen Friedenstauben darauf. Am Rand der Friedensdemo gab es 2 Gegendemonstrationen. Eine pro-ukrainische aus mehreren hundert Menschen, die den Friedensdemonstranten vorwarfen, Putins grausamen Angriffskrieg zu verharmlosen.
Wir sind hier, um zu zeigen, dass Frieden etwas anderes ist, als diese Leute meinen. Wer von einem Opfer verlangt, dass es sich nicht mehr wehrt, der ist weit davon entfernt, Frieden zu wollen.
Eine andere Gegendemo kritisierte, dass sich auch zahlreiche rechte und rechtsradikale Gruppierungen unter die Friedensdemo gemischt hätten. Zu Ende ging die Veranstaltung mit verschiedenen Reden, unter anderem von SPD-Politiker Ralf Stegner, Peter Gauweiler von der CSU und von Sarah Wagenknecht vom BSW.
Wir brauchen Frieden und wir brauchen Diplomatie und wir brauchen Verhandlungen.
Obwohl die verschiedenen Demonstrationen unmittelbar nebeneinander stattfanden, gab es nach Aussagen der Polizei keine nennenswerten Auseinandersetzungen.
Im vergangenen Dezember hat die rechtskonservative Regierungsmehrheit in Ungarn ein Gesetz verabschiedet, das das Land vor eventuellen Bedrohungen aus dem Ausland schützen soll. Soweit so gut. Aber dieses Gesetz und die neue Behörde, die es umsetzen soll, die dürften Ungarn nun neuen Streit mit der EU-Kommission in Brüssel einbringen. Denn nach deren Ansicht wird damit in erster Linie die Meinungsfreiheit im Land eingeschränkt. Helga Schmidt berichtet.
Sie bezieht sich dabei auf eine neue Behörde in Ungarn, die gegen alle Organisationen vorgehen soll, wenn diese Geld aus dem Ausland erhalten. Haftstrafen sind möglich für Gruppen, die Geld aus dem Ausland für ihre politischen Arbeiten annehmen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán rechtfertigt das Gesetz mit der Begründung, Europäer und Amerikaner hätten die Absicht, Wahlen in Ungarn zugunsten der Opposition zu beeinflussen. Nach Einschätzung internationaler Diplomaten geht das ungarische Gesetz noch über auf vergleichbare Gesetze in Russland hinaus. Wenn die Klage gegen Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof erfolgreich ist, dann drohen Ungarn hohe Strafgelder. Im Moment sind mehr als 10 Milliarden Euro eingefroren, die Ungarn eigentlich zustehen, die aber wegen vieler Verstöße gegen europäisches Recht nicht ausgezahlt werden.
Ab Montag werden sie bekannt gegeben, die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen Nobelpreise. Bevor aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Kulturschaffende ihren ganz großen Auftritt haben, gehört die Bühne in der Regel den Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in aller Welt für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Diejenigen, die auf den Right Livelihood Award hoffen dürfen, auf die Auszeichnung mit dem sogenannten Alternativen Nobelpreis. Sophie Donges berichtet aus Stockholm, wessen Einsatz damit in diesem Jahr gewürdigt wird.
Die ganze Welt kann heutzutage zuschauen, wie Kriege passieren. Dokumentiert werden schwere Kämpfe und Kriegsverbrechen durch Fotos, Videos und Berichte im Netz. Aufnahmen von Privatpersonen oder Filme von Überwachungskameras, all das sind wichtige Quellen für die Organisation Forensic Architecture. Das Kollektiv erstellt mit deren Hilfe 3D-Animationen und versucht so, Menschenrechtsverletzungen, staatliche Gewalt und Umweltverbrechen nachzuweisen. Eyal Weizmann hat die Organisation gegründet und sagte vor 2 Jahren im Interview mit den Tagesthemen: Wir nutzten spezielle Software für Umgebungen, um Verbrechen von Staaten aufzuklären. Wir versuchen, den Menschen vor Ort zu helfen, die unter Gewalt eines Staates leiden. Und wir wollen Staaten zur Verantwortung ziehen und eine Veränderung bewirken. Dafür erhält Forensic Architecture einen von 4 Right Livelihood Awards in diesem Jahr. 3 weitere Preisträgerinnen und Preisträger hat die Right Livelihood Stiftung in diesem Jahr ausgewählt. Joan Carling von den Philippinen für ihren Einsatz für die Rechte indigener Völker. Außerdem die Umweltaktivistin Annabella Lemus von der Organisation Justicia Ambiental aus Mosambik, die sich für ökologische Gerechtigkeit einsetzt. Ebenfalls geehrt werden der palästinensische Menschenrechtsaktivist Issa Amro und seine Organisation Youth Against Settlements, sagt Ole von Uexküll, Geschäftsführer der Right Livelihood Stiftung.
Die werden ausgezeichnet für ihren gewaltfreien Widerstand gegen die israelische Besatzung. Issa Amro lebt in Hebron, einer Stadt, wo es sehr viel Gewalt gibt durch israelische Siedler, auch durch die israelische Armee. Und er hat es geschafft, die Menschen dort zu organisieren in verschiedenen Methoden des gewaltfreien Widerstandes.
Ein besseres Lebensmodell für die Menschheit zu finden, das ist die Vision des Right Livelihood Awards. Auch wenn die 4 Preisträger in diesem Jahr alle in sehr unterschiedlichen Themenfeldern engagiert sind, so verbinde sie doch diese Grundidee, findet Ole von Uexküll.
Die Preisträger machen Mut, aber nicht im Sinne von naivem Optimismus, sondern eher im Sinne wirklich von konkreten Utopien, weil sie mit praktischer Arbeit einfach zeigen, dass Systemwandel für eine friedlichere Welt, für eine gerechtere Welt möglich ist.
Und die Preisträgerinnen und Preisträger der alternativen Nobelpreise werden am 3. Dezember in Stockholm geehrt. Was noch bleibt an diesem 3. Oktober, ist natürlich der Blick auf den Sport. Die Handballer vom THW Kiel, die mussten heute im DAB-Pokal zum norddeutschen Duell nach Hamburg. Und wie das ausgegangen ist, weiß Nele Hüber.
Der deutsche Rekordmeister aus Kiel setzte sich in der 2. Pokalrunde mit 30-27 beim HSV Hamburg durch und steht damit im Achtelfinale. Jan Möller berichtet.
Es war ein stimmungsvolles, ein packendes Nordderby vor knapp 6.000 Fans, viele davon auch aus Kiel, und die sahen einen Favoriten, der sich erstmal schwer tat, reinzukommen in diese Partie. Die Kieler in der ersten Hälfte mit vielen Ballverlusten, Hamburg griffig in der Abwehr und immer wieder mit Gegenstößen erfolgreich. Dazu war auch Robin Haug im Tor richtig gut drauf, zur Pause stand es 12-12. In der zweiten Hälfte schien sich dann der THW absetzen zu können, ging mit 3 Toren in Führung, aber der HSV Hamburg kam nochmal zurück, hielt das Spiel bis in die Schlussphase offen, und da waren die Kieler dann etwas abgezockter, angetrieben von den besten Werfern Erik Johansson und Emil Matzen. Auch Tomasz Mirk war im Tor, hielt wichtige Bälle, und so reichte es am Ende für den THW. 30-27, Hamburg ist raus, Kiel steht im Achtelfinale und trifft dort auf den Titelverteidiger, den SC Magdeburg.
Fußballtrainer Steffen Baumgart vom Hamburger SV durfte direkt im Anschluss an diese Partie die nächste Runde im Pokal auslosen und Baumgart sorgte für einige Kracher im Achtelfinale. Wie schon gehört, trifft Kiel zum Beispiel auf Magdeburg. Außerdem gibt es ein Nordduell. Die TSV Hannover-Burgdorf empfängt die SG Flensburg-Handewitt. Und Drittligist Rostock spielt zu Hause gegen den Bundesliga-Absteiger Balingen. Es gibt neue Entwicklungen um Mario Vuškovic. Der HSV-Profi war vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen Dopings für 4 Jahre gesperrt worden, rückwirkend seit November 2022. Zuletzt hatte der HSV Vuškovic mit einem neuen Vertrag ab 2026 ausgestattet, sodass er nach der Sperre ein Comeback geben könnte. Seine Anwälte gehen aber laut übereinstimmenden Medienberichten gegen seine Sperre vor und ziehen bis vor das Schweizer Bundesgericht. Das ist die letzte Möglichkeit für den 22-jährigen Fußballprofi gegen die CAS-Sperre vorzugehen. Heute Abend zählt es für Eintracht Frankfurt. In der Europa League wartet ein richtiges Schwergewicht auf die Hessen. Ab 21 Uhr spielt das Team um Abwehrspieler Robin Koch in Istanbul gegen Galatasaray. Das Stadion, das ist ein echter Hexenkessel, in dem schon 131 Dezibel gemessen wurden. Lautstärke Weltrekord. Davon lässt sich Robin Koch aber überhaupt nicht abschrecken.
Ja, ich glaube als Spieler oder ich persönlich freue mich immer, wenn einiges los ist im Stadion. Und ja, das ist das, wovon man als kleines Kind träumt, im vollen Stadion zu spielen, wenn es möglichst laut ist. Natürlich, klar, auf dem Platz wird die Kommunikation dann ja schon ein bisschen schwieriger.
Ja, und wie laut genau das heute Abend wird, das können Sie dann auch hier auf NDR Info hören. Wir übertragen die Schlussphase so gegen 22.45 Uhr für Sie live.
Das war der Sport mit Nele Hüpper. Vielen Dank. Und soweit die Themen des Tages an diesem